Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
Wirklich gute Leute finden, da gibt es einen Haufen Wegebedarf. Gerade auf dem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit sind wirklich gute Leute einfach ein gigantischer Grad an Freiheit, den wir uns als Unternehmer gönnen und im Idealfall selbst aufbauen. Dazu haben wir heute natürlich wie immer einen sehr spannenden Gesprächspartner. Diesmal ist es Dieter Funk von Funk Optik. Dieter ist der einzige Brillenmacher in Deutschland, der mit einer sehr beachtlichen Menge an Mitarbeitern, über 50 Mitarbeiter, Brillen im großen Stil in Deutschland fertigt, während alle anderen in Asien zukaufen. Wir werden mit Dieter darüber reden, welche Bedeutung das Thema Manufaktur für seine Arbeitgebereigenschaft hat, warum sein sehr offener und sehr provokativer Führungsstil, warum das gut für die Leute ist, warum er Bier an seine Kunden und seine Mitarbeiter verschenkt, warum die abends Party machen, warum es den Freaky Friday gibt und was denn sonst noch so alles rund um Funkoptik dazu beiträgt, dass er sich bei den besten Mitarbeitern die besten aussuchen kann. Herzlich willkommen im Interview, Dieter Funk.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Ein Optikunternehmen gibt es ja überall, aber Leute, die Brillen wirklich, also die Stelle handwerklich hier vor Ort selber machen, da gibt es nicht viele. Also von daher ein besonderer Unternehmer in sehr stylischen Filialen. Wir hatten ja schon gesagt, in München, Berlin, Wien und demnächst auch in Düsseldorf. Die machen die Brillen handwerklich selber, maßgefertigt in den Betrieben. Und das ist ja sehr selten. 100% ungefähr aller anderen Brillen, Optikläden kaufen in Asien und wo auch immer billig zu. Also hier wird handgefertigt und deswegen eine spannende Aufgabe, für die man auch wirklich gute Leute braucht. Was macht denn Funk Optik zum attraktivsten Arbeitgeber in deiner Branche?
Also die Vielfalt, die hier beschrieben wurde, die wir machen, ist schon mal ein Teil, überhaupt gute Leute zu finden. Der Anspruch an einen Arbeitgeber seitens der Arbeitnehmer hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Mhm. Und da ist ein Part die Abwechslung im Job. Also einfach jetzt nicht nur ein klassischer Optiker zu sein, so wie es fast 12.000 gibt in Deutschland, sondern einfach ein bisschen mehr zu machen. Und mehr zu machen heißt, die Maße anfertigen, die ich in jedem Laden anbiete. Das ist schon mal etwas, was außergewöhnlich ist, weil es kein Optiker mehr kann. Das habe ich mir zum Ziel gesetzt, das zu realisieren. Das haben wir vor über 10 Jahren etabliert und ist Bestandteil meiner Ladenkonzepte. Damit unterscheiden wir uns nicht nur mit der Jobbeschreibung, sondern auch von Mitbewerbern. Also es, mehrere Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Hinzu kommt, dass ein weiterer Traum war, sobald ich die Größe des Ladens habe, in Berlin zum Beispiel, da eine Mini-Manufaktur zu etablieren. Ja, auch realisiert.
Wunderbar. Im Keller, wie heißt das noch? Underground?
Ja, im Funk, also im Funk Underground. Das ist wirklich im Keller, aber es ist ein Keller, der hat halt mal 2,80 Meter Deckenhöhe, hat 160 Quadratmeter, war prädestiniert für das. Und sobald ich diese Location dazu bekommen hatte, haben wir dann realisiert, da auch eine kleine Manufaktur zu etablieren. So wie es in Berlin vor zig Jahren mal gang und gäbe waren, die Hinterhofmanufakturen, das wollte ich wieder realisieren und das ist jetzt existent. Das ist ein Teil, warum es uns relativ leicht fällt, gute Leute zu kriegen.
Weil so eine, auch so eine hippe Location, also das mag ja vielleicht überbewertet sein, aber ich glaube, es ist unterbewertet. In Great Place to Work heißt es ja, das hat ja auch mit Optik und Wohlfühlen und die Gebäude müssen ja auch stimmen. Also ich glaube, das ist schon ein guter Baustein. Bevor man jetzt nochmal weiter auf die Arbeitgeber eingeht, ich glaube, es lohnt sich noch drei Takte zu eurem speziellen, also Maßfertigung ist mal eins, verschiedene Locations in Großstädten zu haben, ein anderes. Was macht euch denn besonders bei? In eurer Manufaktur, in eurer Brillenmacherei?
Also zum einen, dass das, was wir tun, es so gut wie gar nicht mehr gibt. Da muss ich ein bisschen in die Vergangenheit schwelgen. In den 70er Jahren wurde der Beruf des Brillenmachers abgeschafft. Weil da war der große Zusammenbruch der Brillenhersteller in Deutschland. Und es sind so gut wie keine übrig geblieben, weil alle mit wehenden Fahnen nach Asien gingen, um Brillen herstellen zu lassen. Die wenigen, die übrig blieben, da sind es auch schon sehr dezimiert, nur noch wenige, die es immer noch gibt. Und das war von mir auch ein Traum, eine eigene Brillenmanufaktur zu etablieren. Wir gehören damit bei den Brillenherstellern in Deutschland zu den Rookies. Das zu bieten ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Des Weiteren gehen wir mit unseren Mitarbeitern eher freundschaftlich, kollegial und mit sehr großem Respekt um.
Super
gut. Und das ist, glaube ich, auch so ein Part bei jedem Vorstellungsgespräch, was geführt wird, wird das thematisiert. Mhm. Wir fahren auch die Politik der offenen Tür, auch meine Tür.
Mhm, klar.
Das heißt, wenn irgendwas auf der Seele brennt, sind unsere Mitarbeiter gebeten, gleichwertig mir gegenüberzutreten und das auch zu sagen und zu verbalisieren. Das wird auch genommen und genutzt und ich glaube, das macht auch schon sehr viel aus. Und das Miteinander, also der Respekt, das ist ja das Automatische, was danach kommt, ist das Miteinander. Wir schaffen das zusammen. Auch wenn ich jetzt diesen Podcast hier führe, ich spreche für über 50 Leute
super
jetzt gut. Und nicht nur für mich, weil ohne meine Leute wäre ich nicht da, wo wir jetzt sind.
Das ist immer ein Kollektiv.
Ja.
Und das ist eine gute Haltung, finde ich. Das macht schon einen Riesenpunkt. Ich glaube, da sind ja zwei, drei Aspekte gut gewesen, die sich vielleicht nochmal zu betonen lohnen. Zum einen ist so ein Unternehmer-Podcast ja auch ein Stück weit Mutmacher, nämlich zu sagen, ich verwirkliche meinen eigenen Traum, ich will eine Brillenmacherei, ich mache völlig gegen den Trend, einen Herzenswunsch war und gönne mir meine Manufaktur. Und ich glaube, so ein Beispiel zu haben, zu sein wie bei uns in der Region ist so eine und der verkauft ja eigentlich weltweit oder zumindest mal deutschlandweit Brillen und das wirklich wieder den Trend in tollen Locations, sehr stylisch und läuft ja offensichtlich, weil sonst wären die Läden nicht so groß und so toll. Und das finde ich immer gut, wenn andere Unternehmer sehen, zu sagen, der war gegen den Trend und sehr erfolgreich und war einfach bei sich geblieben und sehr konsequent. Und dass eine Bank das begleitet, das ist ja durchaus auch ein Abenteuer, zu sagen, wie alle anderen machen hier zu und die gehen nach Asien und der macht hier auf und wir sollen das finanzieren, finde ich auch immer mutig von der Bank zu sagen, ja, wir stehen dazu, das ist ein cooler Typ, der Dieter, der wuppt hat, alles gut. Und ich finde, das kann man ja gar nicht genug betonen, oder das, was du eben mit der Kultur gesagt hast, offene Tür, ja klar gibt es offene Türen und trotzdem Geschäftsallüren. Und sagen, nee, der Dieter ist einer zum Anpacken, dann gehen die Leute hin und sagen, ey, du, das mag ich gerade nicht. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, man muss sich es mal grundsätzlich so vorstellen, dass ich alles in der Firma mache, was auch jeder andere macht. Also wenn ich zum Beispiel sehe, jetzt mal übertrieben gesagt, die Toilette ist nicht sauber, scheue ich mich nicht auch da mal den Wischer in die Hand zu nehmen.
Sehr gut.
Weil in der Zeit, wo ich es dann erkläre, hey, die Toilette ist nicht sauber, dann wische ich selber, in der Zeit habe ich schon selber gemacht.
Ja.
Das ist mal ein so ein Aspekt. Also wir sind auf dem Level. Das andere ist, ich habe die Manufaktur gegründet und kann jede Maschine bedienen. Also ich habe das alles gelernt, auch wiederum von alten Brillenmachern und habe es den Leuten weitergegeben und jetzt bin ich sehr, sehr stolz darauf, dass meine Leute teilweise bei Schritten besser sind, wie ich je war. Also das es gibt nicht eine größere Freude, das zu sehen.
Du bist quasi der Zen-Meister der Brillenmanufaktur.
Genau, der Zen-Master.
Hutmeister.
Jetzt sind wir schon fast bei Mr. Yoda.
Ja, genau. Hat doch sowas,
oder? Ja, wir müssen jetzt auch die Sätze so umdrehen wie bei Mr. Yoda.
Oh, das wird schwierig.
Haben die gut gemacht, er oder so.
Oh, ja.
Nee, aber das ist halt auch eine Frage des Respekts, des gegenseitigen Respekts. Ich kann Chef sein, habe keine Ahnung, wie eine Maschine bedient wird, aber ich weiß halt genau, welche Maschine bedient wird. Ich sitze auch sehr viel Zeit in der Manufaktur. Mhm. Ich habe 3 Plätze, wo ich mich immer bewege.
Gut.
In meiner Firma, mein Arbeitsplatz ist mein Laptop. Und wenn ich in der Manufaktur sitze und mich Leute um Rat fragen, dann stehe ich auf, gehe zu dieser Maschine, schaue mir es an. Entweder ich kann es lösen.
Du kannst es machen.
Oder ich kann es selber besser, wenn der Anspruch von meiner Seite so hoch ist. Wenn ich es aber nicht besser machen kann, dann hole ich mir den Besten, den ich habe, und dann machen wir es gemeinsam besser.
Wegebedarf, der Podcast. Immer weiter.
Aber ich habe halt Ahnung von dem, was da ist, was da steht, und ich repariere auch Maschinen und so weiter und so weiter. Also das macht, glaube ich, schon wahnsinnig viel aus als Inhaber und Chef, dass man das, was man erwartet, auch selbst kann. Und das macht den Leuten es wesentlich leichter, auch auf Ebene zu mir zu kommen, wenn mal was kneift. Als wenn ich jetzt nur der Chef bin, der rauscht da mal durch, geht zum Golfen, kommt vom Golfen zurück, geht in sein Büro, knallt die Tür und dann sollen sie eine offene Tür spielen oder was.
Ja, genau.
Also was ist denn das? Da brauche ich nicht labern, dann kann ich es auch lassen.
Genau, und deswegen ist es wichtig, dass man an der Stelle so offene Worte finden, weil so drumherum erzählt, tun ja viele.
Ja.
Und zu sagen, nee, das ist jetzt ein leibhaftiger Unternehmer und der hat 50 Leute und die sind da und happy und haben, wie der Stefan Pehr eben sagte, wenig Fluktuation, die sind anscheinend länger und gerne da und deswegen ist das ein gutes Beispiel. Also zum Thema Brillenmacherei. Ihr habt ja, wenn die Leute Brillen selber machen dürfen, fast hätte ich müssen gesagt, wenn die Chance haben, in Maßmanufaktur zu gehen, da sind die Herausforderungen an die Mitarbeitenden, an die Leute, sage ich mal ein bisschen liebevoll flapsig, die sind ja schon höher als ein normaler Brillenverkaufsoptiker.
Gut.
Wie groß ist denn der Markt für diese Leute, die das können und wollen?
Gleich null.
Gleich null.
Die können.
Die können.
Wollen immer mehr. Mhm. Das ist ein wahnsinnig schöner Trend. Also gerade die Jungen, die jetzt Schulen abschließen, Meisterschulen abschließen, ihre Gesellenprüfung gemacht haben, wollen mehr wie das, was die Schule bietet oder das, was sie abschließen. Das ist ein wahnsinnig toller Trend und da kommen dann wir ins Spiel, weil das, was wir machen, wird an den Schulen nicht gelehrt.
Das ist speziell.
Das geht nicht nur die Maßanfertigung an, das geht ja schon mal los, irgendwie Smart Repair, also Reparaturen zu machen anstelle des Wegwerfens, wird auch kaum gelehrt und können auch sehr wenige. Da kommen auch wieder wir ins Spiel. Wir können machen und vermitteln das. Mhm. Und das macht natürlich den Leuten, die von der Schule abgehen, etwas mehr erwarten wie den klassischen Optikern Bock auf uns. Mhm. Und toi, 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 wir kriegen ganz gut, auch in der jetzigen Zeit, Initiativbewerbungen, die eben durch unseren Ruf wissen, was wir tun, was wir vermitteln können, um sich dann gezielt bei uns zu bewerben.
Dieter, du hast eben gesagt, ja, von wegen, wie groß ist denn der Markt für Leute, die bei euch arbeiten? Du sagtest null. Wo nehmt ihr denn die Leute her? Weil das ist ja schon sehr speziell, was ihr tut.
Also wenn ich jetzt hergehen würde und stupide nur Augenoptiker suchen würde, dann hätten wir so gut wie keine Mitarbeiter in der Manufaktur. Man muss einfach mal in sich gehen und überlegen, okay, welche Leute wären überhaupt geeignet, den Brillenmacher, den es ja auch nicht mehr gibt, lernen zu können, weil selbst Augenoptiker müssen wir anlernen. Also habe ich mal überlegt, ja, eine gewisse handwerkliche Fingerfertigkeit sollte irgendwie vielleicht schon vorhanden sein. Und da ist mir dann eingefallen, ja, mein Gott, das ist ja fast unendlich, wo ich da fischen kann.
Leute, die feinmotorisch unterwegs sind,
und
die
da
handwerklich gut arbeiten können.
Und da haben wir jetzt Leute im Unternehmen. Das ist echt fantastisch. Wir haben 2 oder 3 Schreiner. Wir haben, glaube ich, jetzt...
drei Schreiner.
Ja, gell? Okay. Also eine Schreinerin, die hat sogar noch Glasmalerei abgeschlossen und gelernt.
Das ist speziell.
Ja, sehr speziell. Also das ist vielleicht auch... Das ist auch eine, die ganz weit vorne ist bei dem Freaky Friday. Dann haben wir Graveure. Da haben wir jetzt, glaube ich, die 5. Ein Goldschmied fängt jetzt im März an. Dann haben wir einen Zahntechniker, dann haben wir Zerspannungsmechaniker, Blasmusik.
Instrumentehersteller?
Instrumentebauer.
Bauer, okay.
Den haben wir auch. Er hat sogar einen Meister in dem Beruf gemacht, der arbeitet bei uns. Gott, ich bringe das alles gar nicht mehr auf die Reihe. Natürlich auch Augenoptiker. Aber wie gesagt, also wenn jemand einen Beruf erlernt hat, der irgendwie eine Fingerfeinfertigkeit braucht, der ist bei uns richtig. Mhm. Der soll sich bewerben. Ich mache jetzt einen Aufruf. Bewerbt euch.
Drücken Sie jetzt diesen Button.
Genau, jetzt buchen Sie ein Praktikum.
Ja, genau. Das ist ja schon extrem cool, wenn man einfach mal die normalen Horizont verlässt und sagen, wer wäre denn noch für meine Branche geeignet, um da mal, wie heißt das so schön, Cross-Industry Innovation, gibt ja für alles immer wilde Begriffe, sondern was kann ich denn von anderen Branchen lernen oder wie kann ich denn in anderen Branchen Leute für meine Spezialbranche gewinnen? Ich glaube, es ist ein extrem guter Tipp.
Wegebedarf, der Podcast. Immer weiter.
Ich wüsste sonst nicht, was ich mache, dass ich weg von der Straße bin.
Sieht jetzt nicht so aus.
Sonst würde ich Straßenmusiker in München sein, aber natürlich mit Lizenz. Nein, mein Antrieb ist einfach das, dass ich meinen Traum leben kann. Ich habe meine Optiker-Ausbildung gemacht, also meine Lehre. Und während der Ausbildung war mein Traum, in diese Richtung zu gehen. Weil ich hatte das große Glück, noch lernen zu dürfen, wie man Brillen von Hand fertigt. Zu dieser Zeit, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Und das hat mir so gefallen, dass ich da schon gesagt habe, das wäre eigentlich mein Traum.
Okay.
In die Richtung zu gehen und irgendwann eine eigene Brillenmanufaktur zu haben. Mhm. Und der Antrieb ist immer, soweit es irgendwie im realistischen Rahmen ist, selbst auch teilweise nicht, Sachen zu verwirklichen. Und das war der Antrieb und ist nach wie vor der Antrieb. Also die Ideen gehen nicht aus, da ist noch viel im Kopf. Ja. Es ist noch viel Luft nach oben, aber was jetzt schon gemeinsam geschafft wurde mit meinem Team, ist jetzt schon sehr geil.
Ja, ich nenne das immer persönliche unternehmerische Freiheit, einfach die Welt so zu gestalten, fast so ein Pippi-Langstrumpf-Prinzip. Ich mache sie mir, wie sie mir gefällt. Und deswegen finde ich das auch immer gut zu sagen, mit Unternehmern darüber zu reden. Das war mein Antrieb, das habe ich realisiert. Ich habe alle Risiken auf mich genommen, ich war erfolgreich, ist ja nicht jeder. Aber es hat sich gelohnt schon mal, sonst wäre ich Straßenmusiker.
Wahrscheinlich auch nicht so schlecht.
Ja, ja. Ja, und auch du hast ja schon mal gesagt, also für die Leute, die von der Schule kommen und die sagen, wir wollen sowas Sinnhaftes machen, wir wollen da mehr rausholen. Was ist denn außer Geld ist ja immer so ein Hygienefaktor. Was sind denn die Faktoren, die jetzt dazu führen, dass die Leute sagen, ja, ich muss jetzt bei Funkoptik arbeiten, weil das ist einfach für mich der geilste Laden.
Also die Tätigkeit als solche habe ich ja schon genannt, aber das ist natürlich weitaus mehr.
Ja.
Der kollegiale Umgang innerhalb des Teams ist nicht nur gewünscht, sondern wird gefördert. Auch die Kollegen untereinander gehen mit sehr großem Respekt miteinander um und der Spaß ist natürlich ganz weit oben. Wenn ich mich morgens schon in den Betrieb prügeln muss, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Das ist auch so ein Motto. Ich rede doch mit sowas mit den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter werden auch regelmäßig gefragt, was sie sich denn so wünschen würde. Ein etwas kranker Wunsch war, der ist auch realisiert worden, der Freaky Friday.
Freaky Friday.
Ja, das passiert einmal im Monat in der Manufaktur und da verkleiden sich die Mitarbeiter, so wie sie Bock haben, okay, und laufen den ganzen Freitag dann so rum. Also das ist wirklich
lustig.
Das ist auch teilweise echt gruselig, weil manchmal erkennt man die eigenen Mitarbeiter nicht, so weit geht das.
Freaky Friday.
Freaky Friday, ja. Und das geht dann so weit, und da stehe ich als Chef auch zu 100% dahinter, an einem Freaky Friday war der neue Inhaber unseres Sicherheitsunternehmens da, der hatte einen Termin und ist nicht durch den Laden in den Betrieb gekommen, sondern hinten durch das Tor, weil da noch was mit der Sicherheitsschranke gecheckt werden musste. Und da standen meine Leute vor dem, so wie halt Freaky Friday. Also der eine war, glaube ich, ein Vampir. Dann gab es ein Gespenst. Einer sah aus wie ein Spartaner. Also ist alles erlaubt. Und ich war erstmal unsicher, wie reagiert der Typ jetzt. Ja? Dann hatten wir eben oben das Gespräch und dann sagt er doch glatt seinem Mitarbeiter, warum machen wir das nicht? Das ist ja voll cool. Also das ist sowas, das kommt von den Mitarbeitern. Und ich tue einen Teufel da irgendwie zu sagen, nö, das machen wir nicht, das ist ja zu krank. Sondern natürlich machen wir das. oder vor Corona gab es alle 2 Monate, so war es halt geplant, die Afterwork-Party für die Mitarbeiter, wo ich dann selber mit auflege, wo wir einfach jedes Mal ein Motto haben. Fiesta Mexicana war zum Beispiel ein Motto. Da haben wir am Caterer 50 Liter Chili con Carne machen lassen. Es wurde mexikanische Musik gespielt und
100 Liter Tequila.
Ja, genau, 200 Liter Tequila.
Ja, die Anlage war ja sehr, also ich meine, mit richtigen Vinylscheiben und richtigen Plattenspieler und es ist, das ist ja schon ziemlich stylisch. Also wenn man sich das jetzt mal für die Hörer vorstellt, wir haben eine, wie hoch ist die? 5 Meter hoch?
5,50 ist die Kantine.
5,50 Meter hohe Kantine mit, eigentlich sieht aus wie eine Disco. Mit einer riesigen Musikanlage, mit Mischpult, mit riesenlauten großen Boxen.
Ja.
Die Küche steht auf, was waren das für Paletten?
Das sind diese Gitterboxen.
Gitterboxen?
Ja.
Genau. Ich habe bei mir in der Küche übrigens eine nette Nebenbei-Anekdote. Ich habe aus meinem Autoteile-Laden die Schwerregalböden von Fleischhauer Shop genommen und das ist mein Küchendesign. Da lagen früher halt Kupplungen, die ein Stück 50 oder 1800 Kilo wiegen. Und deswegen, das ist quasi, deswegen fand ich das gleich interessant. Gitterboxen finde ich auch ein stylisches Gestaltungselement.
Ja, aber die sind halt mega praktisch. Wir haben auch Showkochen da gemacht, haben einen Koch eingeladen. Dann konnte ich eben den Herd, der ist ja flexibel am Starkstrom angeschlossen, den konnte ich dann verschieben, weil ich habe da an verschiedenen Stellen Starkstromanschlüsse, damit eben auch er für meine Mitarbeiter kocht und die nur sehen, wie es passiert. Also wir machen viel so Sachen, ja. So weit es halt jetzt Corona wieder zulässt, da sind wir wieder voll dabei und jeder fiebert schon auf die nächsten Dinge, die da so passieren.
Ja, also deswegen ist auch ein cooles Beispiel, dem Raum zu geben, zu sagen, komm, jetzt, wir machen ja einen Podcast und wir wollen ja voneinander was lernen, aus der Praxis für die Praxis und so rumschwätzen wollten wir ja nicht so sagen. Nee, mal sagen, so wie das ist. Und da stehen halt die Gitterboxen und da ist die Disco und da ist das, der Billardtisch und da ist natürlich, Klischees erfüllen, da ist natürlich auch der Tischkicker. Alles, was man so braucht, da ist natürlich die Kaffeemaschine und der Getränkeschrank und was man sonst alles so hat. Aber der eigentliche Spirit ist ja die Idee dahinter, dass es Raum dafür gibt, dass die Leute jetzt nicht einfach sich morgens bei der Arbeit verkleiden, in früher falsch rum zu sagen, jetzt ziehe ich mal mein normales Leben aus, sondern bringe das Leben mit in den Laden und darf das da ausleben. Und wenn wir über attraktive Arbeitgeber mal jenseits Hygienefaktoren vom Geld reden, ist das natürlich der Fun-Faktor. Je jünger die Leute werden, desto wichtiger wird das. Was habt ihr für eine Altersklasse?
Boah, in der Manufaktur haben wir, glaube ich, einen Altersdurchschnitt, also ich heb den massivst, von 28 bis 30 ist jetzt der Altersdurchschnitt in der Manufaktur. Im Laden auch sowas, in der Buchhaltung jobmäßig etwas älter, aber im Herzen und im Kopf sind die eigentlich auch um die 25, weil Alter ist relativ, man ist so, wie man sich fühlt und wie man drauf ist, also da kann ich einfach alles, in der Gesamtheit der Firma sind wir, glaube ich, bei 25 Altersdurchschnitt, wenn man vom Kopf her geht, weil das ist halt einfach so ein Team, die passen zusammen und ob jetzt meine Buchhalterin 55 ist oder 25, ist völlig egal, solange es passt. Und das passt einfach wie Arsch auf Eimer. Und das macht es halt auch. Und dazu kommen eben natürlich auch die Flexibilität, die wir entgegenbringen den Arbeitnehmern, genauso wie sie mir Flexibilität entgegenbringen. Mhm. Also wenn jemand sagt, hey, 40-Stunden-Chef, ist alles schön und gut, aber ich will nur 30 arbeiten, kann man drüber reden, warum nicht? Also ich wäre total bescheuert, wenn ich sage, nee, geht nicht. Und dann sagt er, ich gehe. Dann sage ich, ja, dann hau doch ab. Also dümmer geht's ja gar nicht. Sondern dann wird das realisiert. Das wird dann auch im Team besprochen, ob wir das auffangen können, ob das auch okay ist für alle. Und dann wird die Arbeitszeit auf 30 gesenkt. Da gibt es überhaupt nichts zu krähen. Oder ich stelle dann lieber noch jemand ein. Aber es ist halt wichtig, dass diese Flexibilität da ist. Und wenn jemand nur 30 Stunden arbeitet und wir kotzen im Strahl vor, schaffen wir den Termin oder schaffen wir das in der Manufaktur, dann sind es die Letzten, die auch nicht mal 45 durchrocken in der Woche. Und das kriege ich aber nur, wenn ich auch so flexibel bin. Ich kann ja nicht einerseits verlangen, du mach mal Überstunden, mach mal 50er Woche und dann will der nur 30 arbeiten und ich sage, nö.
Ja, also das kenne ich tatsächlich auch von meinem, ich hatte erzählt von meinem Autoteilladen früher und eine der Dinge, die am meisten gerockt haben, war, dass ich die Lebensziele meiner Leute zu Unternehmenszielen gemacht habe. Und was ein, nur an einem Beispiel, mein Leiter PKW-Lager, der ging am liebsten mit Hund und Frau am Rhein spazieren, bei schönem Wetter. Und dem haben gesagt, du Reinhold, ob du 30, 40, 50 Stunden eine Woche arbeitest, du hast deine drei Kennzahlen und wenn schön Wetter ist, nimmst du einfach, Auto ist eh bezahlt, nimmst das Auto, nimmst du Hund, gehst mit deiner Frau spazieren. Du musst nicht bei schönem Wetter im Lager. Mir reicht das, wenn das funktioniert. Du musst nicht da sein. Und wo sollte der sonst hingehen? Der hätte niemanden einen anderen Arbeitgeber gefunden, der konnte ich mir die Leute aussuchen. Es sind auch keine gegangen. Also von daher kann ich es völlig nachvollziehen, wenn die ihr Leben mit in die Firma nehmen wollen, dürfen und sollen und nicht das irgendwie da abkapseln und dann woanders leben, aber bei mir nur arbeiten. Das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Also von daher kann ich es völlig nachvollziehen, finde ich mega cool, auch als Beispiel für andere, auch wenn uns jetzt vielleicht unsere Hörer vielleicht etwas für zu freakig halten. Aber zwischen dem, was oft ist, wir finden keine Leute, und dem, was ihr schon lebt, gibt es ja einen Haufen Luft. Wie viele Unternehmen, Stefan, kennst du, wo das noch so intensiv gelebt wird, diese, ich sag mal, relativ menschliche Kultur, dass jeder einfach sein, wir machen Freaky Friday und wir hätten gerne 30 Stunden, rocken aber auch 50. Wie viele Unternehmen kennst du, wo das noch so ist?
Ja, also nicht allzu viele. Also da fallen mir jetzt spontan eigentlich keine ein. Ja. Also es gibt sicherlich dann in meinem Kundenstamm auch Unternehmen, die da mehr andere Philosophien in den Tag legen, aber so in dem Format keine.
Geil. Also von daher ist es ein gutes Beispiel zu sagen, Leute, wenn ihr wirklich massiv auf der Suche nach wirklich guten Mitarbeitern seid, überlegt mal, was wirklich gute Mitarbeiter denn gerne hätten in ihrem Leben. Und da haben wir jetzt ein paar gute Beispiele gehabt. Ich glaube ja, da hast du bestimmt noch mehr davon. Ich glaube ja, dass es ja einen besonderen Wert hat für eure Kunden und für eure Mitarbeitenden, dass ihr so seid, wie ihr seid. Wie macht ihr euch diesen Wert denn bewusst? Gibt es da irgendeine Rituale? Gibt es da irgendwas, wie das im Alltag präsent gehalten wird?
Im Arbeitsalltag? Ja, es wird präsent gehalten, weil wir versuchen so intensiv und mit allen unseren Mitarbeitern zu kommunizieren, um was es denn geht. Mein Anspruch in Qualität ist unfassbar hoch.
Okay.
Ja, das hat vielleicht mit meinem Sternzeichen zu tun, aber das hat immer mit dem zu tun, wie ich eigentlich die letzten 30 Jahre Arbeitsalltag lebe. Ich muss die aber mit auf die Reise nehmen, dass sie eben verstehen, warum mein Anspruch so hoch ist. Weil wir wollen nicht nur flexibel sein, die geilsten Mitarbeiter haben, sondern wir wollen auch die beste Qualität liefern. In dem Moment, wenn man die Mitarbeiter mitnimmt, verinnerlichen die das so derbe, dass die teilweise zu mir kommen, da muss ich schon fast bremsen. Weil es gibt auch zum Beispiel der Überanspruch. Also wenn etwas perfekt ist und ich mache weiter, dann wird es weniger perfekt. Das muss ich manchmal schon erklären, weil der Anspruch ist auch seitens meiner Mitarbeiter mittlerweile enorm hoch. Und wenn wir was Geiles machen zusammen, dann feiern wir es auch ab.
Er feiert es ab.
Wir feiern es aber richtig ab. Also wir brennen da fast schon die Hütte nieder. Ich hoffe, es geht bald wieder in der Art und Weise, wie wir es eben vor Corona gemacht haben. Da wird auch einfach mal zusammen gefeiert. Und da fährt auch keiner mehr mit dem Auto nach Hause. Also das möchte ich dann nicht.
Das geht auch nicht.
Also die haben auch schon hier mal in der Gästewohnung zu vielen Leuten gepennt. Weil der Weg zu Fuß von der Firma hierher, das geht dann schon noch. Nee, also wir feiern es ab, weil das ist auch ganz wichtig. Also wenn man was zusammen schafft, muss man es auch zusammen abfeiern. Und da wird uns auch allen bewusst, weil dann fällt auch dieser Druck, den alle auch mit sich tragen, auch dann wieder ab, wie ein Sack Steine, weil den Druck nimmt man natürlich mit. Es kann locker sein, wie es geht. Wir haben einen Termin zu erfüllen, wir haben das in der besten Qualität abzuliefern, es darf kein Fehler passieren. Ist natürlich auch schon ein Druckszenario. Aber dieses Druckszenario muss man halt handeln und muss die Leute dann eben auch mitnehmen und zusammen das teilen, auf Schultern verlagern, damit es gemeinsam auch geschultert werden kann. Und wenn es dann geschafft wird, ja, dann muss aber schon was los sein.
Der Chef tanzt mit und er säuft mit und er singt mit und dann ist gut.
Ja, oder singt vor. Aber singt mit, tanzt mit, trinkt mit auf jeden Fall. Ja.
Das ist schon mal gut. Ja. Du hast erzählt, dass ihr zwei Kollektionen vollständig hier in Deutschland zu aktuellen Lohnkosten in Deutschland selber fertigt. Da könnte man sich einen eigenen Podcast drüber machen. Aber spannend wäre jetzt noch in dieser Folge zu sagen, es gibt auch eine Kollektion, die läuft in Asien. Und es gibt ja ganz viele, ja, siehst du, guck mal, und da hat doch Billigfertigung. Und da wäre es, glaube ich, noch wichtig zu erzählen, wie geht ihr denn mit euren asiatischen Lieferanten um? Wie ist denn da die Kultur verankert?
Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
Ja, es ist richtig. Wir haben 3 Kollektionen insgesamt und die 2 Kollektionen, die wir halt in Deutschland fertigen, ist die Marke Dieter Funk und Sashi Schuster. Die 3. Kollektion, Funk Food, ist so eine Casual-Geschichte, die machen wir traditionell und seit langem in Asien und wir müssen auch sagen, wir sind da sehr stolz drauf. Also das ist jetzt nicht unbedingt der Grund zu sagen, ja, da geht's besonders billig und mir scheißegal, der kann nur einmal am Tag warm essen von dem, was er da verdient. Nee, das ist bei uns ganz anders.
Das wollen wir hören.
Der Herstellungspartner, den wir in Asien haben, ist handverlesen. Wir hatten mal ein bisschen mehr verschiedene Hersteller, aber wir haben das jetzt mittlerweile auf einen reduziert. Und da muss ich sagen, auf diesen Herstellungspartner bin ich unfassbar stolz. Mhm. Was der an Innovation in China gemacht hat, was dadurch verändert wurde die letzten 20 Jahre, ist unfassbar gut. Der hat immer schon ungefähr 3-mal so viel bezahlt wie seine Mitbewerber.
3-mal so viel ist viel.
Ja, richtig. Der hatte immer schon Basketballfelder, wo die Leute Mittag spielen können. Eine Schwimmhalle hat er für die Mitarbeiter gebaut.
Eine Schwimmhalle. Das scheint ein kleiner Unternehmer zu sein.
Ja, so mit 8.000 Leuten.
8.000 Leute. Schwimmhalle.
Schwimmhalle, gebaut für die Mitarbeiter. Also ich habe in dieser Schwimmhalle geschwommen. Mhm. An dieser Schwimmhalle, die offen für Mitarbeiter ist, hat der Inhaber eine kleine Küche hingezimmert, wo er kocht, weil er gerne kocht. Und hat auch für seine Mitarbeiter mal gekocht oder so. Mhm. Ich habe das miterlebt. Wenn ich da war, ob ich angemeldet oder nicht angemeldet war. Ich habe beides gemacht.
Du kommst guerillamäßig, einfach mal da sein.
Ja, man ist halt in der Gegend.
Man war sowieso gerade
in. Ja, genau. Man hatte hier zu tun, zufällig, und schaut halt einfach mal vorbei.
Genau, das ist immer ein guter Überfall, finde ich auch immer sehr realitätstestend.
Ja. Mhm. Aber wenn ich da war oder da bin, ich übernachte dort, ich esse mit den Leuten in diversen Kantinen, ich arbeite mit den Leuten, ich spreche mit den Leuten und da muss ich feststellen, der Spirit, der ist da genauso wie bei uns, weil die Leute arbeiten sehr gerne da. Die Fluktuation ist saugering. Und das große Manko bei vielen Billigherstellern, egal aus welcher Branche, ist, dass nach Chinese New Year die Leute nicht mehr kommen. Dass da bis zu 40% des Personals einfach nicht mehr erscheint nach Chinese New Year. Ja klar, viel Wanderarbeiter, die kommen dann gar nicht zurück. Die haben ein anderes Jobangebot und die kommen nicht mehr. Und dann muss man sich mal vorstellen, diese Arbeitgeber müssen 40% der Leute neu anlernen.
Von 8.000 Leuten ist das ziemlich viel.
Das ist enorm.
Da wird das erstmal blass.
Das passiert bei unserem Herstellungspartner nicht. Weil die meisten wohnen in der Gegend. Die hat ein eigenes Busunternehmen, der die Leute fährt. Also in die Arbeit fährt und wieder heimfährt. Und die kommen halt alle wieder. Kein Know-how-Verlust. Höchste Qualität. Zuverlässigkeit. Also es macht richtig Spaß. Also da breche ich eine Lanze für Made in China, wenn Made in China so ist, muss ich echt sagen. Und nichtdestotrotz, aufgrund der langen Wege und so weiter, bin ich aber auch dabei, die Produktion zum Teil nach Italien zu verlegen, weil ich möchte, dass so 60% der Funk-Food-Kollektion weiter in China, bei dem eben Herstellungspartner, weil ich stolz drauf bin, aber aufgrund der Nähe 40% in Italien.
Das sind ja alle Storys, die man dem Normal, dem Brillengestell oder dem Laden, wenn man bei euch reingeht, natürlich nicht ansieht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man dem einen Raum gibt.
Ja, also wir stellen das auch da natürlich, weil wir auch nicht irgendwie sagen, ja, das ist alles hier gemacht. Es steht ja auch drin. In den Fassungen, die aus China kommen, steht Made in China drin.
Muss ja.
Ja, und da bin ich auch stolz drauf. Deswegen schreibe ich es auch gerne rein. Mhm. Und muss da keinen Schmuschmäh machen. Und deswegen steht es da drin. Dann, wenn eine Frage aufkommt, erklären wir das natürlich auch sehr gerne. Und wir gehen auch proaktiv ran und erklären das auch, dass wir stolz sind.
Es gibt eben Firmen, die hätten dann designed in Kinsau und manufactured with love.
Ja, genau. Genau, so wie es wahnsinnig viele machen, wenn man diverse Homepages anschaut. Designed in bla 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 und das Rohmaterial kommt von Mazzucchelli. Mazzucchelli ist ein Rohmaterialhersteller eigentlich in Norditalien. Okay. Aber die schreiben natürlich nicht, dass Mazzucchelli auch 3 Fabriken, die auch so heißen, in China hat.
Ach so, okay.
Also natürlich ist es von Mazzucchelli, aber natürlich von Mazzucchelli China. Wir kaufen auch natürlich ein Mazzucchelli China ein, weil das totaler Dummbums wäre, von Italien das Material dahin zu schicken und die haben eigene Werke dort. Also man muss da auch schon ein bisschen nachdenken.
The story behind is, ist immer gut. Mit Blick auf die Zeit, wenn du jetzt Unternehmern, die sagen, komm, also Leute finden, wirklich gute Leute finden, ist schwierig. Jetzt haben wir ein paar Beispiele gegeben, die du ja offensichtlich inbrünstig lebst. Was wären denn drei Tipps, die du anderen mittelständischen Unternehmern mit auf den Weg geben würdest, zu sagen, ey, wenn ihr gute Leute finden, mach da erstens, zweitens, drittens.
Also als allererstes würde ich empfehlen, verlass mal dein Gebäude, stell dich vor das Gebäude, schau dein Gebäude an, überleg dein Geschäftsmodell und denk einfach mal nach.
Schon mal ein guter Tipp.
Das ist mal das Erste. Einfach mal Selbstreflexion, was tue ich hier, was mache ich hier? Ich stelle mir einfach, Sie sollten sich selber mal vorstellen, Sie gehen jetzt da rein und bewerben sich.
Macht das Spaß. Will ich da überhaupt arbeiten?
Genau, selber als Chef müssen Sie das ja mal abfragen und dann werden viele feststellen, nee, eigentlich nicht. Selbst.
Das ist ein guter Punkt.
Und dann haben Sie schon mal den zweiten Schritt. Das ist der Ansatz zu überlegen, ja, warum würde ich nicht in meinem eigenen Unternehmen arbeiten? Und dann mal drüber nachdenken, wie attraktiv ist denn mein Unternehmen? Was ist denn da falsch? War es denn schon immer so und muss es schon auch immer so sein? Also das ist bei wahnsinnig vielen. Das heißt, mein Vater schon gemacht und mein Großvater hat das schon gemacht und das mache ich jetzt auch so. Oh, verstehst du? Und jetzt runter vom Hof. Viele sind immer noch so drauf. Ja. Also das muss man sich mal vorstellen. Da gibt es wahrscheinlich auch noch teilweise die Prügelstrafe oder sowas. Also ich könnte es mal vorstellen. Also ich glaube es nicht, aber...
Ja, wahrscheinlich nicht, aber...
Es wird gemunkelt.
Dieses Traditionelle, das haben wir immer schon so gemacht, ist sicher eine gute Falle.
Ja. Und dann einfach mal überlegen, was könnte ich denn anders machen, damit eben auch die Attraktivität für zukünftige Bewerber überhaupt da sind. Ich meine, das Handwerk hat riesige Probleme mit Ausbildungsplätzen und es bewirbt sich keiner und überhaupt Leute zu kriegen. Aber da muss ich mir doch mal überlegen, warum kriege ich denn keine Leute? Und da mal ansetzen, Arbeitszeitmodelle, was wir vorhin hatten, gut, Lohngehalt, ja und nein, weil im Handwerk ein gewisses Niveau muss schon bezahlt werden, aber dann kommt alles andere dazu. Mhm. Vielleicht einfach... weniger Stunden, Zweischichtbetrieb, keine Ahnung. Da gibt es so viele Sachen, wo man ansetzen kann. Und ja klar, einfach mal einen Kicker von Hof stellen. Und schon funktioniert. Nein, tut's nicht.
Nee, der Kicker allein macht keinen
Unterschied. Der
Baseballkorb im Hof macht auch noch keinen
Unterschied. Nee, das macht auch keinen Unterschied. Nein, aber einfach mal überlegen, oder ja, also selbst überlegen, wenn man aber nicht selbst reflektieren kann, dann sollte man sich eigentlich den nächsten, vielleicht den Sohn aus der Familie nehmen, der schon gesagt hat, ich will auch in deinem Unternehmen nicht arbeiten, Papa. Ich studiere und mache Jura oder so. Einfach mal den mal beiseite nehmen und sagen, warum willst du bei mir nicht arbeiten? Was könnten wir denn verändern? Der muss ja nicht gleich anfangen. Einfach mal auch Leute draufblicken lassen, wenn ich selbst nicht kann. Und da dann die Veränderungsansätze auch wirklich durchführen und nicht so halbschadig. Ja, ich könnte es mir vielleicht schon vorstellen, aber ich weiß nicht. Sondern nein, einfach machen. Und dann, glaube ich, kommen sehr viele Ansätze im Gespräch und auch Ideen auf, die mich dann jetzt reinversetzt in diese Person attraktiver machen wie andere. Und wenn alle anderen auf die Ideen kommen,
dann müssen wir wieder voraus.
Dann ist man wieder einen Schritt weiter.
Gerade weil ich zu Beginn jeder Podcast-Folge im Intro sage, die beste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist sie selbst aktiv zu gestalten. Gerade deswegen ist dieser Podcast mit Dieter Funk eine spannende Geschichte, wie man seine unternehmerische, gestalterische Freiheit, nenne ich sie mal, so auslebt, dass man seinen Herzenswunsch, in dem Fall eine Brillenmanufaktur, in seinem eigenen Stil so umsetzt, dass man deutlich gegen den Trend erfolgreich wird. Und deswegen mag ich natürlich mit solchen Folgen immer Mut machen zu sagen, bleibt bei euch selbst, lebt euren Traum, gestaltet eure Wunschzukunft möglichst so selbst, dass ihr der Mittelpunkt in der Gestaltung seid und damit andere Leute attraktiv anzieht. Wie man so schön sagt, everyone's darling is everyone's fool. Also wenn man versucht, es jedem recht zu machen, trifft man am Ende niemand. Und deswegen finde ich so provokative Unternehmer wie den Dieter Funk einfach mega cool, weil er unter mehreren Kriterien einfach völlig authentisch ist und genau das lebt, was er als Unternehmer immer haben wollte. Und der wirtschaftliche Erfolg gibt ihm mehr als recht. Deswegen fühlt euch eingeladen, nicht nur mit mir, sondern auch mit Dieter gerne Kontakt aufzunehmen, euch auszutauschen. Es ist natürlich wieder in den Shownotes der Kontakt zu Dieter und zu mir verlinkt.
Und wenn du in deinem eigenen Unternehmen, an deiner eigenen Kultur authentisch arbeiten willst, die Einladung zu dem Thema Hike and Strike Workshops, wo wir gemeinsam mit anderen Unternehmern daran arbeiten, unsere persönliche unternehmerische Freiheit so zu gestalten und dann die passenden Leute anzuziehen, die steht ja immer. Also, bis zur nächsten Folge. Herzlichen Dank an Dieter und herzlichen Dank an euch Zuhörer fürs wieder dabei sein. Macht's gut und empfehlt mich natürlich weiter auf Abonnieren drücken, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Alles gut und gerne an andere Unternehmer weitergeben. Tschüss.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Vielleicht hast du dir ja, muss ich am Ende der Folge nochmal einflechten, so ein wenig Werbeblock für uns selber, muss man ja machen als Podcast-Host. Vielleicht hast du auch schon mal überlegt, Hike and Strike, warum läuft der Uli eigentlich zu Fuß mit den Unternehmern durch den Wald, am Strand, im Gebirge? Warum macht er das nicht im Seminarraum? Das wäre doch viel praktischer. Genau das glaube ich nicht. Meine Erfahrung ist, wenn wir uns im Seminarraum gegenüber sitzen und auf der Kopfebene irgendwelche Kärtchen beschriften und die wildesten Probleme wälzen, dann werden die oft viel größer, als sie eigentlich waren. Und manchmal, da ist zwar immer auch sehr dichte Stimmung, wenn man das gut macht im Seminarraum. Aber wenn man mal erlebt hat, mit wie viel Leichtigkeit sich Dinge lösen, wenn man im Schulterschluss nebeneinander herläuft und einfach mal nur gemeinsam quasi im Gespräch, dann mit E geschrieben, mit EH geschrieben, wenn man dann nebeneinander herläuft und einfach mal eine Stunde vielleicht schweigt, vielleicht der eine redet, die andere redet, je nachdem, und Dinge sacken zu lassen, darüber nachzudenken, in frische Luft zu atmen. Der Herr Nietzsche hat mal in einem Zitat gesagt, traue keiner Idee, die dir im Sitzen gekommen ist, deswegen finden wir die Ideen im Gehen und verdichten sie dann nachher. Und wir finden immer schöne Locations, also wenn man irgendwo auf dem Hügel mit Aussicht sitzt und vielleicht auch sogar über den Wolken, über die Täler guckt, dann ist es relativ leicht, mal eine Vision zu finden, eine Weitsicht zu kriegen, sich auch mal auf Träumen einzulassen, so in die Wolken zu gucken und zu sagen, wie wäre es denn eigentlich cool, wenn es in 5 Jahren, wenn ich mal aussuchen könnte, wie ich und mein Unternehmen und meine Familie und meine Lieben und meine Mannschaft, wie wir da ständen, wenn wir das Leben genießen würden, wenn wir das Thema leichter, menschlicher und nachhaltiger umgesetzt hätten, was wäre denn eigentlich ein tolles Unternehmen? Und wenn du in diesem Rahmen einfach dich mit anderen Unternehmermenschen austauschen kannst, die das genauso sehen, die sich einfach mal die nasse Wiese runterrollen oder abends am Lagerfeuer Rotwein zusammen trinken und sagen, ey komm, geile Kiste, lass mal das mal angehen zusammen. Ich gehe dich besuchen, du gehst mich besuchen, der Uli kommt als Coach, wir telefonieren regelmäßig darüber, wie weit wer ist, beziehungsweise zoomen, sind dann immer wieder in diesen Walk-and-Talks beziehungsweise Hike-and-Strike-Maßnahmen zusammen und haben dann einfach ein Jahr lang richtig Spaß, alle Unternehmer, Menschen, die dabei sind, ein Stück nach vorne zu bringen und einfach in die nächste Dimension. Also wenn das, wenn du jetzt verstanden hast, warum das viel cooler ist, das draußen zu machen als drin im Seminarraum, dann melde dich gerne über meinen Kalendli-Link hier in den Shownotes und lass mal telefonieren und gucken, wie viel Spaß du daran hättest, Teil einer solchen Zehnergruppe von Unternehmermenschen zu sein, die sich gegenseitig ein Jahr lang challengen. Also, freue mich auf deinen Call oder deinen Terminvorschlag. Bis denn, mach's gut. Ciao.
Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.